Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf es eine Person, die mich hineinließ in ihre introvertierte Welt. Ein Mensch, der wirklich ein ganz ruhiger, in sich ruhender ist und der gleichzeitig etwas gemacht hat, was ihn auf die ganz großen Bühnen, zumindest der deutschen Spielebranche, gestellt hat. Denn erstens, er hat ein Spiel veröffentlicht, na klar. Zweitens, eigentlich studiert er noch, das ist jetzt schon aufsehenerregender. Drittens, er hat einen Publisher gefunden, oha, oha. Und viertens, er hat zwei Publisher gefunden. Und zwar spreche ich von Max Conredel, oh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Conredel, naja, Max Conredel, sage ich jetzt mal. Der hat nämlich am 9. April sein Debütspiel veröffentlicht, Asgard's Fall, Gedankenstrich Viking Survivors. Man hört schon raus aus dem Titel, ist eines der Vampire Survivor-Likes. Das bedeutet, hier stell dein Figürlein in die Mitte des Bildschirms, da kommen jetzt von Millionen von Gegnern, hau die drauf und nach 20 Minuten oder am Ende deines Lebensbalkens ist die Runde vorbei. Viel Spaß, hier hast du eine freigeschaltete Fähigkeit und jetzt bitte nochmal. Das ist das Spielprinzip und dem folgt, dazu kommen wir aber gleich noch, zumindest theoretisch auch Asgard's Fall, das Spiel von Max, und er hat zwei Publisher gefunden. Zum einen Traditionsladen Assemble Entertainment, auch hier aus Deutschland, und zum anderen, und das ist die Info, die es auch in die Überschrift dieser Folge geschafft hat, aus gutem Grund, Instinct 3, die Firma, die unter anderem auch mitgegründet wurde von Hand of Blood, Max Knabe, einer der ganz großen Gaming-Influencer des Landes, der deutschsprachigen Welt, und das ist jetzt eine Kombination, also Debütspiel, zwei Publisher, erfolgreicher Launch und all das noch während eines Studiums, das mich dazu geführt hat zu sagen, Max Conredel, lass uns zusammensetzen und über all das mal sprechen. Wie kam das? Warum hast du zwei Publisher? Wie ist es mit diesen beiden Fraktionen zusammenzuarbeiten? Wie viel kreative Freiheit blieb noch übrig? Und wie guckt man eigentlich jetzt auf sowas, wenn man feststellt, ich habe im Grunde schon mehr erreicht als ein erheblicher Prozentanteil anderer Menschen aus der Spielebranche, aber studiere ja eigentlich noch. Liebe Leute, ihr werdet euch fragen, was ist das denn für eine Melodie, kann ich euch sagen. Ist ein kleiner Werbehinweis von mir an dieser Stelle, der tolle journalistische Arbeit, die es da draußen noch so gibt, unterstützen soll. Und hierum geht's. Die ein oder andere Person wird sich von euch noch an Dennis Kogel erinnern. Der ist freier Journalist und ein guter Freund von mir, der schon seit vielen Jahren, lange bevor ich selbst in die Branche reinkam, vor allem über Indie-Spielkultur spricht und schreibt. Er war auch hier schon mal ein paar Mal zu Gast im Podcast bei OrkiCool trifft. Er macht aber auch noch ganz andere Dinge und um die geht's hier heute in diesem kleinen Hinweis. Er ist jetzt schon seit einiger Zeit nämlich Teil des Duos von Browser History, eine ganz wundervolle Produktion, wie ich finde, irgendwo zwischen Netzjournalismus und Unterhaltung, die er gemeinsam mit seiner Co-Moderatorin Magdalena Puls im Auftrag für Podimo produziert. Und die haben mich nun zum Ende ihrer aktuellen Staffel gefragt, ob ich hier nicht mal auf deren Arbeit hinweisen kann. Und Leute, ich sag mal, wie es ist, das mache ich sehr gerne sogar. Die Sendung, für alle, die es nicht kennen, Browser History schnappt sich pro Folge ein Netzweltphänomen, so würde ich es mal beschreiben, und geht ihren Ursprüngen auf den Grund. Und zwei Folgen möchte ich hier ganz besonders in den Vordergrund stellen und loben, nämlich eine über die Ursprünge der Gamergate-Bewegung und ihre Radikalisierung im Netz. Die ist schon ein paar Wochen zurück, aber nach wie vor so gut anzuhören und so interessant für alle, die von diesen Ereignissen damals völlig erschlagen und überfordert waren. Und außerdem eine Empfehlung zur Folge über das Phänomen des Slendermans, ne, dieser Horrorfigur, der sich ja vor vielen Jahren auch ein virales Horror-Indie-Spiel gewidmet hat. So, Browser History erscheint jede Woche, gibt's überall, wo es Podcasts gibt und ist eine persönliche Hörempfehlung von mir für euch. Bevor wir zum Gespräch selbst aber kommen, möchte ich einen kleinen Shoutout an dieser Stelle ja loswerden, und zwar an einen lieben Freund, den André Peschke. Bin mir sicher, die eine oder andere Person weiß, von wem ich spreche, einer der Mitgründer von The Pot auf ein Bier, wie auch immer man es nennen will, alles ist richtig, denn dieser liebe Mann hat mir etwas aus seinem kleinen großen Urlaub der letzten Monate postalisch zugeschickt. Ich habe ihm natürlich, guter Knabe, da sind wir wieder, wie ich bin, ihm bereits schriftlich gedankt für diese tolle Überraschung, aber aus so einer Laune heraus, weil die Post mich wirklich jetzt gerade just in diesem Moment erreicht hat, kurz bevor ich die Anmoderation aufgenommen habe oder aufnehme, möchte ich einfach hier auch nochmal ganz öffentlich ein Danke sagen und erklären, was er mir geschenkt hat. Und zwar, der liebe Mensch weiß um meine Leidenschaft und Begeisterung für Duftkerzen jeglicher Couleur und Art. Und er hat mir geschenkt, wie in einem beiliegenden Brief schrieb offenbar ein Apothekenentdeckerstück, eine Duftkerze einer bekannten Firma, Name ist nicht relevant, die die Duftnoten aufschrieb, trägt Café Paris. Ich spreche jetzt mal Französisch aus, ne? Ansonsten Café Paris. Und dieses Ding hier riecht nach, naja, Franzbrötchenbäckerei. So würde ich es beschreiben. Croissant, das Versprechen warmer Backware umschwebt diesen Tornister voller edelduftendem Wachs. Toll. Ich freue mich riesig. Großes Dankeschön. Das sind die kleinen Gaben und Geschenke, die hängen bleiben. Schön. Also, falls ihr hier zuhören sollte, großes Dankeschön. Kam an, ich freue mich riesig. So, und von hier aus nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema heute, und zwar dem Gespräch mit Max Conredl. Conredl, ich habe nach wie vor nicht herausgefunden, wie man den Nachnamen ausspricht. Ich bin mir sicher, in die wird mir es aber nicht übel nehmen. Ich möchte noch ein Wort übrig lassen zu seinem Spiel Asgards Fall, um das es in unserem Gespräch auch gehen wird. Es gibt nämlich noch eine Besonderheit. Ich weiß noch, dass ich, bevor ich all diese Geschichten kannte mit Max und dem anderen Max von Instinct 3, dass ich mir bei diesem Spiel dachte, eigentlich sieht's ja cool aus, pixelig, ne? Hat diesen Wikinger-Nordmann-Mythologie-Aufstrich, auch cool, mag ich. Aber eigentlich muss ich nie noch ein Vampire Survivors spielen. Und dann habe ich es aber eben doch mal ausprobiert und stellte fest, huch, da ist was Neues drin. Wir werden im Gespräch nochmal drüber sprechen, aber es gibt ein Feature, das ist so eine Art Knotensystem, kennt man aus anderen Titeln, aber wenig aus diesem Genre. Das aufgebaut ist wie so eine Art Skilltree, das bedeutet, man spielt diese Runde für Runde und kann während der Runden aber in so einer Art fortlaufender Fertigkeitenübersicht auf einem Knotensystem, mein Gott, ist das scheiße zu erklären, Fähigkeiten aktivieren. Und das Besondere ist, dadurch, dass die Fähigkeiten, die man da aktiviert, auf so einem Knotenspinnennetz angeordnet sind, kann man Synergien zwischen den Knoten schaffen, indem man benachbarte Knoten aktiviert. Ach du liebe Zeit, ich merke gerade, wie doof das zu erklären ist. Naja, vielleicht nochmal mit einfachen Worten, das Spiel hat sich was Neues einfallen lassen. So eine Art Knotensystem. So. Finde ich toll, wollte ich hier erzählen, das macht das Spiel für mich zumindest schon mal besonders. Ich spiele es gerne privat. Naja, okay, ich möchte jetzt hier nicht länger das noch verwirrender machen. Leute, hört einfach hin, wir erklären es, glaube ich, in der Folge auch nochmal kurz mit Max Worten. Dann werdet ihr auf jeden Fall klüger sein. Ich wünsche ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Max Conredl, Conredl, Conredl und mir. Was sagst du, wie hoch ist der Puls bei dir? Ich habe mir im Vorfeld noch Gedanken gemacht, wie gewohnt du die Situation schon bist, dass ein Interview mit dir geführt wird. Ist das was Neues oder bin ich heute einer von vielen, der dir Fragen stellen?
Es ist sehr neu für mich. Also ja? Ich bin normalerweise mache ich das sehr ungern.
Oh.
Ich bin sehr introvertierter Mensch, sage ich mal.
Oh.
Aber ich habe mir gedacht, ich muss da mal so ein bisschen rauskommen aus meiner Comfortzone. Aber es geht. Also Puls ist noch ganz normal.
Ist es nicht wahnsinnig hilfreich in dem Fall? Also das musst du mir sagen, weil ich kann mich schlecht in die Welt eines introvertierten Menschen hineinversetzen. Ist das nicht wahnsinnig hilfreich dann auch, dass wir uns gerade nicht sehen, sondern nur hören?
Ja.
Gott sei Dank.
Auf jeden Fall.
Guck mal, habe ich dir noch einen Gefallen getan. Da freue ich mich ja sehr. Schön. Und außerdem vernahm ich, und da musst du mir sagen, ob du davon überhaupt erzählen willst, aber ich habe das ja durch unsere Mikrofon-Vorbereitungs-Mini-Odyssee mitbekommen, dass du umgezogen bist oder habe ich das falsch gehört?
Ja.
Willst du davon erzählen? Ich finde das immer sehr aufregend.
Oh, so spannend ist es gar nicht. Also ich wohne in einem sehr kleinen Dorf, schon immer. Und bin einfach nur von einem Haus ins nächste gezogen, zwei Minuten weiter.
Was war mit dem alten Haus los?
Aber das ist eine komplizierte Geschichte. Ich habe quasi bei meiner Oma gewohnt. Wir haben dann, meine Oma hat ein Riesenhaus. Mhm. Das haben wir in zwei Wohnungen umgebaut, weil das für sie allein zu groß war. Und da habe ich eine ganze Zeit lang gewohnt. Und jetzt wurde aber von mein Elternhaus quasi, wo ich damals aufgezogen wurde, da ist jetzt der Mieter raus und da bin ich jetzt einfach wieder rein.
Oh, ist das nicht ein ulkiges Gefühl, wieder im Elternhaus zu wohnen? Kannst du das mal beschreiben? Also ich habe da gar keinen Bezug zu. Als ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, auch mini kleines Dorf in Süddeutschland übrigens, wahrscheinlich nicht mal so weit weg von dir, kann ich mir vorstellen, da bin ich dann nie wieder reingezogen. Also es ergab sich auch einfach nicht, bin dann zum Studieren weggezogen. Aber wie ist das denn, dann wieder zurückzukehren in dieses Gebäude?
Es war am Anfang ein bisschen komisch.
Ja?
Weil ich war da ja auch wirklich schon, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahre nicht mehr drin. Aber mittlerweile habe ich mich sehr gut eingelebt, muss ich sagen.
Hast du auch diesen Effekt beobachtet, dass alles irgendwie, Moment, wie rum sage ich das, dass alles kleiner ist, als man es in Erinnerung hatte? Weißt du, was ich meine? Ein komisches Gefühl, als ich durch mein Elternhaus einmal nochmal durchgegangen bin später, hatte ich das Gefühl, das war doch mal größer hier. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber das Gefühl habe ich hier nicht,
ja,
weil ich vorher in einer deutlich kleineren Wohnung war tatsächlich.
Ah, sehr gut.
Und deshalb war ich eher überrascht, wie groß hier alles ist.
Ja, sehr gut. Wenn ich es richtig gelesen habe, und bitte korrigierende Blutgrätsche, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, bist du ja nach wie vor im Studium an der Wilhelm-Büchner-Hochschule in Darmstadt.
Genau.
Ist das dann so ein Ding, dass du dahin pendeln musst für Veranstaltungen?
Ja.
Ist das also kompliziert? Also ich habe kein Gefühl, Darmstadt und Umgebung, wie einfach oder leicht es ist, da an seine Uni-Vorlesung zu kommen.
Ich fahre halt mit dem Auto.
Ach so, okay. Ja.
Deswegen ist es kein Ding und so oft ist es auch nicht. Also es ist nur für die Prüfungen.
Ja.
Ansonsten ist halt alles von zu Hause aus.
Ich habe mich gefragt, wo muss man eigentlich anfangen, um diese Geschichte zu verstehen, dass du zum einen, wie eben schon gesagt, Student bist an der Hochschule in Darmstadt, zum anderen aber auch bereits ein Spiel jetzt frisch veröffentlicht hast, das von Assemble und Instinct 3 gepublished wurde. Das ist, finde ich, Fiebertraummaterial. Kneifst du dich manchmal und fragst dich, wie hat das alles geklappt eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Da muss man schon sehr weit zurückgehen. Also ich habe, glaube ich, mit 12 angefangen zu programmieren, so die ersten Steps. Ich bin jetzt 27, also ist schon etwas länger her. Und das wurde irgendwann einfach so zu meinem Berufstraum.
Ich muss direkt kurz einhaken. Wie kommt man darauf, als 12-Jähriger anzufangen zu programmieren? Ich habe mit 12 Jahren Matsch gegen Neubauten geworfen und konnte wahrscheinlich auch erst ganz frisch reden. So, das ist meine Erinnerung an mein 12. Geburtsjahr. Wie war das denn bei dir?
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen. Ja. Ich war also mein Vater, der arbeitet in der IT-Branche schon ewig, deswegen hatte ich auch immer schon einen PC zu Hause, habe viel gezockt. Und irgendwann kam das, ich glaube durch, wie hieß das Programm? RPG Maker?
Ah ja, na klar, ja.
Das hat man mal so gehört und da hat man dann einfach mal so reingeguckt, schätze ich, weil man mal was Eigenes ausprobieren wollte. Und dadurch kam ich, glaube ich, auf Unity, dann auf GameMaker und so weiter. Aber damals habe ich natürlich auch überhaupt nichts verstanden mit 12. Das kam dann so über die Jahre.
Wann manifestierte sich in dir denn dieser Gedanke, ich könnte ja auch Spieleentwickler werden? Oder war das von Anfang an direkt da im Kopf?
Ich glaube, als ich gemerkt habe, okay, ich habe so langsam verstanden, wie Programmieren funktioniert und sowas und den Gedanken gefasst habe, okay, ich kann ein Spiel programmieren, was damals absolut nicht der Fall war. aber da kam dann so langsam, ich schätze mal so mit 16 sowas um den Dreh, habe ich, glaube ich, für mich entschieden, okay, das wäre mein absoluter Traumberuf, da will ich hin irgendwann. Und Genau, das war aber damals halt ein bisschen schwierig, weil es zur derzeitigen Zeit halt kein offiziell anerkanntes Studium gab, oder zumindest habe ich keins gefunden. Und meine Eltern haben mich da so ein bisschen rausgeredet. Also was heißt rausgeredet? Sie waren natürlich begeistert, dass ich sowas machen wollte, aber sie wollten halt auch, dass ich eine sichere Zukunft habe und nicht einfach irgendwie sowas, ein nicht anerkanntes Studium für ein paar tausend Euro anfange, was mir im Endeffekt vielleicht gar nichts bringt. Und somit habe ich erst eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Da habe ich mir halt was ausgesucht, was so ein bisschen schon mal in die Richtung Medien, Spiele geht, dass das nicht komplett umsonst war. Und nach meiner Ausbildung habe ich dann das Studium entdeckt und habe das angefangen.
Der Studiengang, habe ich gesehen, heißt Animation Design. Und ich finde, das ist genauso wie Mediengestalter so ein Begriff, du hörst das und hast eine Vorstellung und je länger du drüber nachdenkst, desto mehr verlierst du ein Gefühl dafür, was es eigentlich bedeutet. Kann ich dich mal fragen, also Animation Design, was genau lernst du da jetzt eigentlich?
Es ist wirklich einfach Animationsdesign. Also du animieren von Gegenständen.
Du bist auch die erste Person, mit der ich heute spreche. Womöglich merkt man das an dieser Frage.
Also es ist nichts Kompliziertes dahinter. Ja. Es ist wirklich Animieren von Gegenständen.
Okay, das klingt aber für mich, wie sage ich das, nach was sehr Spezifischem. Also lernst du auch noch drumherum Dinge oder gehst du da jetzt raus aus diesem Studiengang und kannst Dinge animieren?
Man lernt natürlich auch grundlegende Dinge für die damit zu tun haben, sage ich mal. Also auch Animationsgeschichte und sowas, wo das alles herkam. Also es ist jetzt nicht, du sitzt da jetzt nicht den ganzen Tag und bist nur am Animieren 6 Semester lang. Du lernst natürlich auch noch was anderes dazu.
Ja. Da habe ich mich auch gefragt im Zuge dessen, warum eigentlich Darmstadt? Weil mittlerweile, also auch schon seit längerer Zeit ja jetzt, gibt es ja zum Beispiel hier in Hamburg, wo ich wohne, mehrere Studiengänge, die in diese Richtung gehen und verschiedene Aspekte der Spielentwicklung ausbilden. In Berlin natürlich, in vielen anderen Städten. Warum Darmstadt? Du hättest ja auch nach diesem mediengestellter Ding sie sagen können, so, alles klar, hinaus in die weite Welt, los geht's, aber es wurde Darmstadt.
Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass ich hier sehr gebunden bin. Also ich habe hier einen großen Freundeskreis, den ich sehr mag.
Verstehe.
Ich mag es hier zu wohnen in einer kleinen Gegend. Natürlich habe ich auch überlegt, mal rauszugehen, mir die Stadt anzusehen und sowas. Aber das würde ich eventuell auf einen späteren Zeitpunkt dann verlegen, wenn ich es mir auch leisten kann, weil Städte sind natürlich auch sehr teuer.
Ja.
Hier auf dem Dorf bezahlt man nicht so viel.
Ja.
Genau, und deswegen habe ich mich halt entschieden, dass ich relativ nah, also Darmstadt ist nicht weit weg von mir, da kann ich schnell hinfahren. Und genau, dass ich halt da einfach einen nahegelegenen Standpunkt habe, wo ich jetzt erstmal hier bleiben kann.
Jetzt muss ich doch mal fragen, bevor wir zu dem Spiel gleich kommen, dass er irgendwo in dieser Studienzeit jetzt da seinen Ursprung haben muss, verrätst du, und du musst es nicht, ne? Nur wenn du magst, verrätst du, wie das Dorf heißt, in dem du lebst? Oder bleibt das lieber geheim?
Nee, das kann ich euch erzählen. Das heißt Niederburg.
So, und das google ich nämlich jetzt mal. Das google ich jetzt mal.
Es sind, glaube ich, mittlerweile 700 Einwohner, also sehr, sehr klein.
Moment, das ist jetzt wieder Google, der will wieder nicht, wie ich möchte. Also Niederburg, alles klar. So, und jetzt, och, das sieht aber wunderschön aus. Das ist ja wunderschön.
Ja.
Für alle, die es nicht vor Augen haben oder einfach so nicht wissen, wie Niederburg aussieht, ich sehe viel Wald, ich sehe viel Grün, ich sehe viele Berge und in der Nähe ein Fluss namens Rhein.
Der Rhein.
Das ist ja wirklich wunderschön. Jetzt kann ich sehr viel besser nachvollziehen, warum du da nicht weg willst. Ja. Da fahren andere Leute in den Urlaub, glaube ich.
Ja, also wenn ich hier vor allem auch, wo ich jetzt wohne, ich habe hier mein Büro und ich kann direkt runter auf den Rhein gucken. Das ist eine sehr schöne Aussicht.
Das ist ja wunderschön, wirklich. Aber jetzt eine Frage noch kurz dazu, weil 700 Einwohner, das ist auch etwa die Größe meines Heimatdorfes. Ist das nicht bei dir auch so? Und das fand ich immer so ein bisschen beklemmend, wenn man dann in diesem Dorf irgendwo aus einem Auto zum Beispiel aussteigt und dann steht am anderen Ende der Straße, meinetwegen auch 600 Meter entfernt, eine Person, vielleicht so eine Omi oder ein Opi, die bleiben dann stehen, unterbrechen ihr Tagewerk und gucken, was man so macht. Ist das bei dir auch so? Ja, ist das nicht, ist doch seltsam, oder? Das ist doch komisch.
Aber man kennt sich hier halt auch. Also man guckt dann und grüßt. Das ist schon... Ist schon in Ordnung.
Ich habe jetzt nochmal geguckt. Wir sind tatsächlich, unsere Dörfer sind 2,5 Stunden voneinander entfernt. Schöne Sachen. Toll. Okay, also da haben wir uns verpasst, jetzt aber hören wir uns. Und jetzt kann ich mal fragen. Also, jetzt habe ich verstanden, warum du das studierst, was du studierst und warum du dort studierst, wo du studierst. Jetzt frage ich mich, wie passt da jetzt Asgard's Fall rein? Das muss ja ein Projekt sein, das während des Studiengangs dann irgendwann mal aufgetaucht ist. Kannst du das mal erzählen? Also wo beginnt die Geschichte dieses Spiels eigentlich?
Okay, das war ein sehr großer Zufall, dass das passiert ist.
Ja.
Ich habe einen kleinen Freundeskreis, mit dem ich fast jeden Tag im Discord mal ein bisschen erzähle, irgendwas spiele. Die haben gar nichts mit dem Studium zu tun tatsächlich. Das sind einfach nur Freunde, die ich da kennengelernt habe. Und einer von denen hat damals gesagt, hey, also der hat rausgefunden, dass ich das mache, dass ich so hobbymäßig Spiele programmiere. Und der fand das sehr interessant und hat zu mir gesagt, hey, brauchst du für dein Studium nicht irgendwie oder für dein Portfolio generell irgendwie mal so ein Spiel?
Vor wie vielen Jahren war das, dieses Gespräch?
Das müsste jetzt 2,5 Jahre her sein.
Ja, ja.
Ungefähr zweieinhalb, drei Jahre sowas. Und das war so die Zeit, wo auch Vampire Survivors mega im Hype war. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, klar, wir können was machen, so als kleines Nebenprojekt. Was schwebt dir denn so vor? Und da haben wir halt erzählt, ja, Vampire Survivors ist ja gerade ganz cool, das ist relativ simpel. Lass doch mal sowas machen. Ja, und da wurde das Projekt quasi geboren. Da haben wir, glaube ich, ein paar Monate haben wir an dem Projekt quasi gearbeitet, aber erst mit griechischer Mythologie.
Ja.
Damit haben wir angefangen. Damit kannte ich mich aber nicht wirklich gut aus und habe auch nicht so viel Spaß daran gehabt irgendwie. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, nee, lass das noch mal ändern. Und dann sind wir auf nordische Mythologie gegangen.
Da muss ich direkt mal nachfragen. Ich habe in der Anmoderation, wenn alles richtig gelaufen ist, euer Spiel schon mal in Grundzügen vorgestellt, wie man sich das so vorstellen muss. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, warum und dann ja offenbar auch so früh diese Idee zu sagen, man webt da diese mythologische, ich sag mal, Inspiration ein. Erst griechisch, dann jetzt am Ende, ja, in Anführungszeichen nordisch. Was hat's damit auf sich? Ist der Kompagnon etwa Geschichts-Nerd? Oder wie oder was?
Nee, das nicht. Aber wir haben halt von Anfang an gesagt, wir müssen mit irgendwas rausstehen.
Ah, ja.
Und das war halt so eine Idee. Da gibt's sehr viel, was man nachschauen kann. Da gibt's sehr viel, was man einfach einbauen kann, übernehmen kann. Weil es da halt eine sehr dichte Geschichte hinter gibt.
Ja.
Die auch sehr einfach nachvollziehbar ist, im Internet nachzuschauen und sowas. Und ich interessiere mich eh sehr, sehr dafür. Ich schaue sowas gerne in Serien und sowas. Also
hast du Age of Mythology gespielt?
Nee. Ach, das habe ich noch nicht gespielt.
Ach, das ist eine Enttäuschung, wirklich. Okay, ist in Ordnung.
Ja, genau. Und so kam das einfach.
Okay, wie stand er zu diesem, weil es ist ja, also, okay, zu dem Zeitpunkt natürlich noch ein Hobbyprojekt, ne, so ein Nebenbei-Ding, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine grundlegender Umschwung, sage ich mal, von der einen Mythologie in die nächste. War das für ihn auch cool oder musste da eine Diskussion geführt werden?
Nein, für ihn war das auch cool.
Ah, sehr cool.
Also und, generell achtet er sehr darauf, dass ich da dran Spaß habe, weil ich den Bärenanteil quasi erledige.
Ja, ja.
Er hilft mir sehr, er macht, wir machen quasi zusammen die Ideenentwicklung und Skilltrees und sowas übernimmt er. Alles, was halt nichts mit Programmieren oder Zeichnen zu tun hat, unterstützt er mich sehr.
Ja.
Aber am Ende muss ich es halt umsetzen und wenn ich halt keinen Spaß daran habe, dann bringt es uns halt beiden nichts.
Ja.
Also er und, ist da sehr, sehr offen. Ja.
Und wenn ich fragen darf, oh nein, jetzt habe ich gerade, ach, ich habe mich gerade gefragt, während ich diese ersten Worte gesagt habe, warum schmerzt mein Oberschenkel plötzlich? Und ich habe Kaffee, heißen Kaffee, über das Bein geschüttet, während der Bewegung. Ach du, das ist jetzt okay. Ich zieh's durch. Schmerz, es bedeutet mir nichts. So, genau. Und woher kommt deine, ich sag mal, Faszination, dein Interesse für diese Art von Mythologie, die es dann geworden ist? Diese, in Anführungszeichen, nordische?
Boah, woher das kommt?
Ja.
Weiß ich gar nicht, ob ich das richtig beantworten kann. Ich weiß nur, dass ich Riesenfan von der Serie Vikings war.
Geil!
Und seitdem alles, was mit Vikings zu tun hat, oder mit Wikingern, toll finde, interessant finde. Ja. Und ja.
Jetzt muss ich mal fragen, weil das ist ja wirklich jetzt hochinteressant. Vikings gesehen, alles klar. Für alle da draußen, die es nicht kennen, wahnsinnig erfolgreiche Serie. Die letzten Staffeln, über die reden wir nicht, aber die ersten, großer Erfolg. Ragnar, Lothbrok und Co., tolles Ding, habe ich auch gerne geschaut. Jetzt interessiert mich mal Folgendes. Der Look eures Spiels, der ist ja natürlich stark abstrakt. Pixel-Look und so weiter. Aber man erkennt ja trotzdem, was da passiert. Und ihr arbeitet ja auch viel mit Namen aus der Mythologie, mit Elementen aus der Mythologie. Würdest du sagen, dass die Inspirationsquelle für dieses Spiel und auch die Recherchequelle auf eine Weise vielfach auch deine Eindrücke aus der Serie waren? Oder bist du noch auch an andere Orte gegangen und hast geschaut, was gibt's denn da noch? Und ich möchte jetzt nicht, dass du das Gefühl hast, jetzt muss ich lügen und irgendwie sagen, ich habe total viel in Bibliotheken gesessen. Ich frage nämlich, weil ich nehme es direkt schon vorweg, ich das so spannend finde, als vor vielen Jahren Assassin's Creed Valhalla erschien, auch hier das, ne, mit Wikinger, ja, ja, Frühmittelalter-Ding, hat man gesehen, im Charakterdesign vieler Figuren als Inspiration diente auch Vikings. Die haben angeknüpft an diesem Popkulturphänomen und viel weniger an dem, was man vielleicht als Historiker weiß aus dieser Zeit, weil die Menschen natürlich auch die Bilder aus der Serie im Kopf haben und im Spiel eine Entsprechung finden wollen und nicht unbedingt das, was in Büchern oder sowas steht. Und deswegen frage ich, war bei dir der Inspirationsprozess ein ähnlicher?
Ja, auf jeden Fall.
Ach.
Das also es kommt sehr viel aus der Serie. Klar, ja. Also in Bibliotheken habe ich tatsächlich gar nicht gesessen. Wenn, dann haben wir gegoogelt über irgendwelche Ecken. Aber es kommt sehr viel. Allein wenn du dir den Seher aus dem Spiel halt anguckst, ja, der ist sehr angelehnt an den Seher aus der Serie tatsächlich. Und auch das Web of Weird zum Beispiel,
ja,
das ist aus der Ablegerserie,
ja,
den Namen.
Ja.
Da kommt das ja vor. Genau, also es ist sehr viel Inspiration auf jeden Fall daher gekommen.
Spannend. Okay, das heißt, ihr habt jetzt also eine Zusammenarbeit, ihr habt ein Thema gefunden, ihr habt ein Genre gefunden, ihr habt eine Inspiration gefunden, Vampire Survivor. Wie wurde jetzt aus diesem Nebenbei-Projekt was Ernsteres? War das ein schleichender Prozess oder hast du irgendwann des Nachts vor diesem Prototypen gesessen und gesagt, nein, wir haben hier Gold in der Hand, wir müssen das richtig machen?
Ich muss mal kurz überlegen, wann wir das gemacht haben. Wir haben einen Prototypen erstellt.
Ja.
Und den auf itch.io hochgeladen.
Ah.
Und da sind wir irgendwie auf einmal auf der Landingpage gelandet mit unserem Spiel und dadurch hat uns Assemble entdeckt, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. So, und da war klar, als wir dann von Assemble angeschrieben wurden, von Jerome, und er hat gesagt, hey, wir haben Interesse, euch zu publishen, lasst mal ein Gespräch ausmachen und sowas. Da war dann schon so, okay, das könnte vielleicht ein bisschen größer werden.
Das ist ja hochspannend. Ich habe die itch.io gerade, also die Seite gerade vor mir. Für alle da draußen, die das gar nicht kennen, itch.io ist quasi so eine, ja, Indie-Krabbelkiste. Krabbelkiste meine ich gar nicht abwerten, sondern mehr mit dem Sinne, dass da wirklich alles zu finden ist. Also von den gröbsten Prototypen bis hin zu Spielen, wo man denkt, okay, warum stehst du nicht im Mediamarkt im Spielregal? Du, ich bin alt. Lass mir die Vergleiche bitte, es ist mir jetzt egal. Genau, also da ist alles zu finden, wirklich alles, alles. Und euer Spiel auch. Und ich habe gerade die itch.io-Seite vor mir und da muss ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Die ist ja wunderschön. Die ist wunderschön und das meine ich wirklich genau wie Niederburg. Du hast diesen wunderschönen Namen des Spiels ganz oben gerahmt von so einem leuchtend roten Pixelrahmen, dann ein ausführlicher, aber nicht zu ausführlicher Beschreibungstext, GIFs, Screenshots, ein Discord-Link. Ist das eine itch.io-Seite, die gewachsen ist oder sah die so damals auch aus, als Assemble drüber gestolpert ist?
Ich glaube, die sah so nicht aus, ja, aber ja. Ähnlich. Krass. Also wir hatten damals noch eine andere Colorpalette tatsächlich. Die hat sich einmal geändert. Die war früher sehr viel matschiger, würde ich mal sagen.
Ja.
Und irgendwann kam halt dieses prägnante Schwarz-Rot da rein und da haben wir die Seite nochmal geändert. Ich glaube, da war das aber schon unter Dach und Fach mit Assemble.
Spannend. Und jetzt, das wäre mal jetzt interessant, wenn du mal nacherzählen kannst, wie lief das eigentlich mit Assemble ab? Also da kommt diese E-Mail rein zu einem Zeitpunkt, wo du nach wie vor natürlich im Studium bist. Dieses Ding hier, so ein Hobbyprojekt ist. Was geht da durch einen Kopf? Also wie, was hast du dir da gedacht, als du das gelesen hast? Ist da nicht der erste Reflex zu überlegen, ob das Spam ist?
Auf jeden Fall. Ja. Das hatte ich sowieso schon im Kopf, weil ich hatte vor 2, 3, 4 Jahren hatte ich schon mal ein kleines Spiel gemacht. Das ist auch auf meiner Itch-Seite, das wurde aber leider nie fertig. Da habe ich auch schon mal eine Anfrage von einem Publisher bekommen. Da habe ich mich dann aber zum Glück reingelesen und habe gemerkt, dass der Mann, der dahinter steht, da sage ich jetzt einfach mal nicht den Namen, nicht so wirklich koscher ist, sage ich mal. Genau, und da war ich dann doch sehr vorsichtig. Als ich dann aber gesehen habe, ich kannte tatsächlich Assemble auch vorher noch gar nicht. Das musste ich mir auch erstmal angucken, aber als ich dann gesehen habe, dass Stefan, den kennt man ja in der deutschen Gaming-Szene, da war ich mir dann doch relativ sicher, dass das kein Scam ist und habe mich dann auch erstmal drauf eingelassen. Also wir haben tatsächlich dann gesagt, okay, lass einfach mal unverbindlich ein Gespräch festhalten. Aber ich war schon sehr aufgeregt. Also ja. Es war schon sehr, sehr surreal.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie viel, das ist natürlich immer schwer, gerade auch bei so einem Genre zu beschreiben, aber wie viel von Asgard's Fall war denn zu diesem Zeitpunkt, als die Mail von Assemble kam, schon vorhanden? Also wie viel Fleisch war schon am Skelett dran?
Oh, sehr wenig.
Ja,
okay. Sehr wenig von dem, was heute da ist.
Ich frage deswegen, weil mich natürlich auch interessiert, wie dann diese Zusammenarbeit dann ablief, weil so ein Publisher, der sieht natürlich Potenzial in so einem Spiel, aber der hat er oft auch, also je nach auch Art der Zusammenarbeit, aber noch so eine Mitsprache dann da, auch zu konkreten Details durchaus, ne? Wie sehen manche Features aus, wie sollen Dinge benannt werden und so weiter und so fort. Kannst du dazu was erzählen? Also wie sah diese Zusammenarbeit jetzt aus? Oder haben die gesagt so, du, ne, Max, komm vorbei. Wenn du es fertig hast, dann stellen wir es ins Regal. Good job.
Also ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr viel Freiraum.
Ja.
Ich mag sehr, mit Assemble zu arbeiten. Das ist, für mich ist das immer so ein bisschen wie mit Freunden zusammenzuarbeiten.
Ja.
Und ich habe da, wenn ich da was ändern will, dann besprechen wir das und die sagen, okay, alles klar. Die bringen natürlich auch ihre eigenen Ideen ein, die ich sehr gerne annehme. Vor allem Jerome hat da sehr, sehr viel mitgeholfen, aber auch natürlich das ganze Team.
Ja.
Die helfen mit Testen, Features testen. Also das ist echt eine sehr tolle Zusammenarbeit auf Freundschaftsbasis, würde ich es einfach mal nennen.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo vom Publisher eine Idee kam und du gesagt hast, das ist ja hervorragend, das machen wir so. Um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tief dieser Austausch eigentlich ist.
Boah, ein bestimmtes Feature.
Oder irgendwas, was dir so, ne, wo dir so in den Kopf kommt, wo du sagst, so Mensch, Herr und Frau Assemble, gut, dass sie es sagen. Das machen wir.
Ah, lass mich kurz überlegen.
Ich bin so gespannt. Das Schöne ist, je länger du überlegst, desto größer wird die Spannung.
Ich glaube, bei das Web of Weird Feature.
Oh, das ist sogar was Zentrales, also, ja. Kannst du das mal erklären?
Das Feature an sich?
Ja, für die Leute, falls sie es nicht gespielt haben da draußen.
Okay, also es ist quasi ein Netz aus leeren Knotenpunkten, das zusammenhängt. Und jede Runde, wenn man auflevelt, bekommt man quasi einen Knoten, der einen bestimmten Stat hat. Mhm. Zum Beispiel, da sind jetzt 10 plus 10 Damage drauf auf dem Knoten. Und den kann man dann auswählen und in einen leeren Knotenpunkt reinsetzen. Und in der nächsten Runde, wenn man ein weiteres Upgrade bekommt, kann man zum Beispiel einen Multiplier bekommen, ja, den man dann mit dem anderen Node, den man bereits gesetzt hat, verbinden kann. Die spielen dann miteinander ein und die 10 Damage werden dadurch dann verstärkt.
Ich finde das so faszinierend, weil, also ich habe das Spiel natürlich gespielt und für mich war das so einer der Punkte des Spiels, wo ich mir dachte, okay, das ist richtig cool. Das ist wirklich was ich so in Spielen dieser Art noch nicht gesehen oder noch nicht häufig, nee, ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen habe. Und das ist fast schon wie so eine Art Metaspiel im Spiel, weil das dann plötzlich zu so einem Knobelding wird, weil du dann überlegen musst, also so habe ich es zumindest gespielt, okay, wo packe ich dieses Upgrade auf diesem Rastersystem hin, um Synergien zu schaffen? Und das war für mich etwas, was dieses Spiel total mit ausmacht und auch besonders macht. Und jetzt zu hören, dass das quasi so eine Kooperationsidee war, das unterstreicht mir nochmal ganz schön, wie gewinnbringend auch so eine Publisher-Zusammenarbeit sein kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also das System an sich habe ich natürlich Assemble vorgestellt. Das hatten wir uns so ein bisschen ausgedacht.
Ja.
Aber was da halt an Ideen zurückkam und was da am Ende halt draus geworden ist, war natürlich eine Zusammenarbeit. Also man hat das so ein bisschen zusammen ausgeflasht, weil die haben natürlich auch sehr viele Survival-Likes gespielt zu der Zeit und auch jetzt noch um weitere Ideen oder coole Features und sowas vielleicht rauszufinden. Und deshalb kennen die sich da auch sehr gut aus und wissen auch, was in so ein Spiel reingehört normalerweise.
Hab an der Stelle eine kleine Frage für so eine thematische Nebenstraße, aber ich würde dich da gerne mal kurz reinblicken lassen, weil ich so neugierig bin, wie du darüber denkst. Du hast bestimmt mitbekommen, vor kurzem erschien dieses Spiel mein Dialekt muss ich viel mehr sagen, also B und P ist immer eine Herausforderung. Also Blueprints, ne? Erschien vor einiger Zeit, hast du bestimmt mitbekommen.
Mhm.
So, und der Entwickler, der Typ, hat gesagt, er hat absichtlich während der 8 Jahre, an denen er an diesem Spiel gearbeitet hat, so ein Rätsel-Crawler-Roguelite-Ding, hat er gesagt, er hat kein einziges der Spiele gespielt, die auch nur annähernd mit dieser Idee zu tun haben könnten, um quasi komplett naiv so ein Spiel zu designen. Und da frage ich mich jetzt mal in deine Richtung, was hältst du von dem Ansatz, dass du quasi jetzt als Äquivalent gesagt hättest vor über 2 Jahren, ich mache gemeinsam mit meinem Kumpel einen Vampire Survivors-like, aber wir gucken uns nicht mehr an, was seitdem im Genre passiert ist, sondern laufen absichtlich blind einfach mal los. Was hältst du von dieser Herangehensweise?
Boah, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also auf der einen Seite finde ich es cool, weil es gibt ja diesen Spruch zum Beispiel, Comparison is the thief of joy.
Mhm.
So, wenn man sich halt mit nichts vergleicht, dann kann man auch nicht demotiviert werden. Und wahrscheinlich kommt auch was Cooles bei rum, weil man halt komplett seine eigenen Gedanken da einbauen kann. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch schwierig werden, wenn man irgendwie was macht, vor allem in so einem Genre, dass es halt, wenn es sowas halt schon gibt und schon released wurde und man bringt halt quasi dasselbe raus, nur in grün. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir haben sehr viel Inspiration von anderen Games im Spiel. Alle Systeme, die ich zum Beispiel von den Spielen, die ich damals gespielt habe, cool fand oder die besten Systeme, da habe ich mir die Inspiration rausgenommen und habe das quasi alles in ein Spiel zusammengepackt, so wie ich es gerne spielen würde. So bin ich halt die Sache angegangen und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch mit anderen Spielen verglichen und habe oft gesagt, boah, ist das jetzt cool? Ist das, reicht das? Macht das Spaß? Im Gegensatz zu den anderen Spielen und sowas. So Gedanken kommen einem natürlich auch, wo man dann einfach gegensteuern muss und sagen muss, ja, das ist, macht Spaß. Und auch natürlich aufs Feedback von den Testern und vom Discord und von Steam hören muss. Genau.
Spannend, wirklich spannend. Auch hier nochmal bin ich neugierig zu fragen, in dieser Phase, wo du jetzt dann mit Assemble erstmal noch zusammenarbeitest oder ihr vielmehr und du auch merkst so, ey, das könnte hier wirklich was werden und die sagen auch, coole Idee, da machen wir was draus. Wie reizvoll war in dieser Phase die Vorstellung zu sagen, okay, ich schmeiße das Studium hin, ich werde jetzt einfach direkt Spieleentwickler, brauche ja alles nicht mehr, bin ja schon mittendrin im Berufsleben.
Das war natürlich sehr reizvoll. Aber da hat zum Glück meine Mutter eine Linie vorgesetzt. Genau, also die haben da schon sehr aufgepasst, meine Eltern, dass ich da auf dem sicheren Weg lande.
Ja, da kann ich, und weil vor dem Hintergrund dessen frage ich mich nämlich auch, und das ist schon so ein kleiner Blick auch in die Gegenwart, aber nichtsdestotrotz, wie machst du das eigentlich jetzt zeitlich oder hast du es auch damals zeitlich gemacht, weil du hast ja dein Studium, du hast ja deine Prüfungen und Vorlesungen und all diese Dinge, aber arbeitest ja parallel auch an einem Early Access Spiel, das mittlerweile erschienen ist, wo die Leute auch Anforderungen haben, wo Spielerinnen und Spieler sich Wünsche äußern. Wie bringst du das alles unter einen Deckel? Wie machst du das organisatorisch?
Es ist auf jeden Fall sehr stressig. Das steht auf jeden Fall fest. Man muss sich halt wirklich diszipliniert einfach einen Zeitplan machen.
Ja.
Wann mache ich was? Es ist, ich glaube, das letzte Jahr war ich auch viel zu wenig draußen unter Leuten. Das ist halt auch so ein bisschen der Nebeneffekt davon. Es heißt ja selbst und ständig.
Oh Gott, ja.
Aber seit dem Early Access ist es natürlich auch ein bisschen lockerer geworden. Also der Early Access war sehr stressig, der Release. Aber seitdem, und wie wir das auch jetzt die Roadmap geplant haben mit den Updates, die kommen, ist das ein bisschen zurückgegangen.
Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, alles klar, wir haben Assemble, wir haben das Spiel, das befindet sich alles auf dem Weg. Wie kommt da jetzt Instinct 3 und quasi dann Hand of Blood mit rein? Ich sah ein Video, Max, und ich weiß nicht, also inwiefern das Teil dieser Geschichte ist, aber, und ehrlich gesagt, ich hab's auch nicht mehr wiedergefunden. Das ist so ein ganz komisches Ding. Mittlerweile bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich es gesehen oder geträumt habe. Aber ich erzähl einfach mal, was ich gesehen habe. Und ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob es das wirklich existiert. Aber pass auf, in diesem Video sah man dich und euch an eurem Stand auf der Gamescom. Und dann kam Hand of Blood vorbei und ihr wart alle ganz aufgeregt und habt ihm das Spiel gezeigt. Und jetzt frage ich mich wirklich, Max, existiert dieses Video oder habe ich das wirklich geträumt?
Also ich habe keine Ahnung, ob es da ein Video gezogen gibt.
Oh Gottes Willen.
Aber es gab auf jeden Fall Fotos davon.
Habe ich das geträumt? Max.
Ich habe zumindest noch kein Video davon gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht hat irgendeiner umliegend ein Video davon gemacht, aber ich sag mal, ein professionelles Video dazu gab es nicht von Max Seite aus.
Habe ich die Bilder gesehen und die dann zu einem Film verbunden? Um Gottes Willen. Okay, wir streichen das, wir vergessen das einfach und ich frage jetzt doch mal ganz naiv, wie kam es zu dieser Begegnung? Also, wie kam das? Also wusstet ihr, der kommt vorbei? War das eine Absprache und der guckt sie das mal an? Wie, wo, was?
Also wir wussten, dass er vorbeikommt.
Mit welchem Ziel?
Wir haben gesagt, komm, er will sich das einfach mal angucken, das Spiel. Er fand das interessant. Er hat das quasi von, ich glaube, bei Assemble gibt es jemanden, der da schon Kontakt zu einem Mitarbeiter bei Instinct hatte. Und da, ich weiß nicht, ob ich es noch so richtig im Kopf habe und ich weiß auch nicht, ob da dadurch das erst zustande kam oder ob wir einfach das Spiel an sich einfach mal hingeschickt haben und er fand es interessant. Auf jeden Fall hat Assemble mit Instinct dieses Gespräch ausgemacht, weil Henno das Spiel halt interessant gefunden hat. Er hat sich das mal angeguckt gehabt und wollte einfach auf der Gamescom mal vorbeikommen für ein kurzes Gespräch. Und wir wussten, dass er dann, ich glaube Sonntag war es, Samstag oder Sonntag, dass er da vorbeikommt um so und so viel Uhr. Und wir standen da natürlich, waren mega aufgeregt.
Ja?
Ja. genau, und irgendwann kam er dann wirklich vorbei und hat sich dann zu uns gestellt und hat sich das Spiel angeguckt. Wir haben kurz gequatscht, haben so einen kleinen Pitch einfach gemacht. Und ja, dann war er auch schon wieder weg, weil war natürlich nicht viel Zeit. Er wollte sich halt alles in dieser Indie-Gaming-Szene da angucken. Genau, und dann kam es dann ein paar Monate später, hat Assemble dann uns Bescheid gegeben, hey, die wollen uns publishen.
Ich höre aus der Nervosität der Nacherzählung heraus, dass du Hand of Blood durchaus verfolgt hast in der Vergangenheit.
Ja,
also
ja.
Er scheint dir nicht egal gewesen zu sein. Wie sah diese Beziehung aus? Also warst du einer oder bist du einer der Menschen, die wirklich den Output komplett verfolgen oder wie ist das?
Nicht mehr komplett, ja, also ja. Früher wirklich sehr
abgefahren.
Ich habe wirklich, keine Ahnung, seit diesen LOL-Videos, Master Yi, diese ganzen Geschichten, da habe ich so angefangen, ihn zu schauen. Irgendwann ging das ein bisschen zurück, natürlich auch, weil man nicht mehr ganz so viel Zeit hat wie als 16-Jähriger oder wie auch immer. Aber ich habe ihn trotzdem immer noch so im Auge gehabt. Und witzige Geschichte, als wir angefangen haben, Vitali und also mein Partner Vitali und ich mit dem Spiel, haben wir im Discord gesessen und haben gesagt, boah, wie geil wäre das eigentlich, wenn Hello das irgendwann mal im Stream spielen würde. Ja, und dann ist das tatsächlich so gekommen. Oder sogar noch besser, eine Zusammenarbeit direkt.
Wahnsinn.
Das war schon sehr cool.
Wahnsinn. Okay, dann haben die gesagt, alles klar, wir wollen da mitarbeiten. Und hat sich dann an diesem Punkt nochmal das Momentum dieses Projekts verändert? Weil ich höre auch so raus, das war dann auch schon so allmählich auf der Zielgeraden zum angepeilten Release, oder?
Ja. Genau. Ja. Das war, ich weiß es gar nicht, Oktober?
Oh ja, tatsächlich. Ja, ein paar Monate vor Release dann, ja.
Ja. Oder auch ein bisschen früher vielleicht auch. Ja. Also wir wussten ja schon an der Gamescom im August, dass es vielleicht so kommen würde.
Ja.
Aber das finale Go gab es dann erst ein paar Monate später. Genau, warte mal, wie war die Frage
jetzt noch? Sorry. Kein Problem. Ob dann durch die Zusage da von Instinct 3 nochmal in diese Entwicklung nochmal so ein besonderes Momentum reingekommen ist. Also so wie wenn jetzt plötzlich, weiß ich nicht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ich mache hier meinen Okay Cool Kram und bekomme mir immer Mails, wenn jemand bei Steady ein neues Abo abschließt. Und wenn jetzt da plötzlich stehen würde, Angela Merkel, Klammer privat, hat ein Steady-Abo sich geholt. Ich kann mir vorstellen, das würde auch für eine gewisse Unruhe hier hinter den Kulissen sorgen. Sowas meine ich. Weißt du, dass da plötzlich nochmal so eine Energie oder was reinkommt?
Ja, auf jeden Fall.
Entschuldige, vor allem kam. Ich muss ganz kurz mich beruhigen, weil ich das mal wieder selber viel zu lustig finde. Die Vorstellung. Okay, ich bin wieder da. Hochkonzentriert. Alles klar.
Okay, genau. Natürlich kam da ein sehr hohes Momentum rein. Vor allem auch, weil auch ein neues, relativ großes Feature reingekommen ist. Diese Twitch-Integration.
Ja, das dachte ich mir, dass das damit zu tun hat, ja.
Das kam halt von Hennos Seite aus, weil er hat Noita, wie auch immer das ausgesprochen wird, hat er gespielt und fand diese Twitch-Integration mega geil, auch mit dem Stream zusammen das zu machen. Und wir hatten das vorher auch schon mal besprochen gehabt, bevor das mit Instinct kam. Ich hatte nur sowas noch nie gemacht.
Mhm.
So, und deswegen haben wir erstmal gesagt, okay, wir machen erst das Spiel fertig und dann gucken wir uns das an. Das hat sich dann geändert dadurch. Und es ging tatsächlich relativ einfach, das einzubauen. Wir hatten ja dann auch die Unterstützung von Layer-Apps, die da sehr bekannt sind und sich sehr gut damit auskennen. Was auch eine sehr coole Zusammenarbeit war tatsächlich. Die haben da ja so ein eigenes Tool quasi für Twitch dann entwickelt. Genau, aber das war so das Größte, was sich dadurch geändert hat und dadurch auch den Zeitplan so ein bisschen enger geschnallt hat, was halt den Rest des Spiels angeht.
Ja, jetzt mal kurz Hand aufs Herz, dieses Twitch-Livestream-Feature, lohnt sich das angesichts der Arbeit, die man da reinstecken muss? Für mich, also jetzt als außenstehender Betrachter, scheint das vor allem ein super nützliches Werkzeug zu sein, um das jeweilige Spiel für Streamerinnen und Streamer attraktiver zu machen. Also zu sagen, hey, ne, wenn du das spielst tatsächlich und quasi uns damit die Reichweite gibst und damit ja auch indirekt die Werbung für das Spiel, kannst du da so ein cooles Spiel mit dem Chat zusammen Ding draus machen. Ist es vor allem das oder würdest du das Feature noch anders einschätzen?
Also ich würde sagen, es ist einfach ein cooles Feature für Streamer, das so ein bisschen das Spiel interessanter gestaltet.
Ja.
Es ist jetzt kein mega cooles Ingame-Feature für jeden. Natürlich streamt halt nicht jeder. Es kann auch nicht jeder nutzen, aber für Streamer an sich ist es, glaube ich, sehr cool. Und natürlich auch für uns gibt das halt auch wieder Werbung. Ich glaube tatsächlich, ich habe halt keine Zahlen, keine wirklichen, was es gebracht hat. Aber es haben schon einige Streamer gespielt. Wir haben das auch so ein bisschen verfolgt auf Twitch natürlich, wie viel das gerade spielen und sowas. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt natürlich eine coole Werbung, der Stream hat Spaß. So würde ich es einschätzen.
Als das Spiel dann erschienen ist, gehörte ich zu den Menschen, ich weiß gar nicht, ob da noch jemand sich drüber gewundert hat, aber ich zumindest, habe mich gewundert, und das meine ich ganz wertungsfrei, wirklich einfach nur so ein ganz ehrliches Fragezeichen über den Preis, Max. Also, ich habe nochmal geguckt, 7 €. Das fühlt sich wie Diebstahl an. Ich sag's ganz ehrlich. Wirklich, das meine ich ganz ernst. 7 €. Also, ich möchte natürlich wissen, wie kommt es zu diesem Preis? Eine Vermutung habe ich schon. Es gibt ja bei Steam dieses unter 10-Euro-Segment, dass man quasi eine Sichtbarkeitskategorie mehr hat, wenn man da weit oben auftaucht. Aber nichtsdestotrotz, Max, also 7 €, das ist ja ein Döner quasi. Und wenn ich mir vorstelle, also auch ein Döner ist harte Arbeit, um Gottes Willen. Wenn man da in so einem Imbiss drin steht, sieht man manchmal, was da für Liebe reinfließt in dieses Brot, neben dem Tomaten und den ganzen anderen Kram. Aber du hast ja schon selber gesagt, die Zeit, die ihr in dieses Spiel gesteckt habt und die Arbeit und den Stress und die Energie und all das, 7 €, es fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja, also in Arbeit aufzuwerten kann man das, glaube ich, nicht.
Nee.
Weil das könnte keiner bezahlen. Man muss sich halt so ein bisschen an den Konkurrenzprodukten anpassen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich verkaufe das Spiel für 30 €. Wenn da ein Vampire Survivors oder Protato halt für 6 € verkauft wird, was momentan wesentlich mehr Inhalt bietet, ja, auch natürlich.
Ja.
Das funktioniert halt nicht. Und deswegen muss man sich da preislich leider anpassen. Genau. Es funktioniert halt leider nicht anders. Also wie gesagt, die Arbeit, die man da reingesteckt hat, da darf man nicht drüber nachdenken. Mhm. Das ist halt einfach so.
Aber
so ist die Indie-Welt.
Aber sollte man da nicht versuchen, das irgendwie zu ändern? Also das ist jetzt gar nicht gemeint mit du sollst das ändern, sondern ich frage mich das so laut, weil stell dir mal vor, also du müsstest jetzt davon leben, von so einem Release, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, weil Steam knappt sich ja noch was ab, die Zusammenarbeit mit dem Publisher führt ja wohl auch dazu, dass er sich da auch was natürlich abklappt. Müsste man da nicht irgendwie einen Weg finden, diese Preissegmentierung wieder zu erhöhen, weil Spielentwicklung auch einfach teurer ist als 7 € für Asgard's Fall?
Es wäre schön, wenn man sowas finden würde, auf jeden Fall. Ich wüsste aber keinen Weg. Das hat sich mittlerweile schon so eingebürgert.
Ja.
Und ich merke das ja auch selber, wenn ich irgendwie ein cooles Spiel sehe, dass solange es unter 10 € ist, sage ich sofort, ja, schaue ich mir direkt an, kaufe ich mir. Und sobald das aber drüber ist, guckt man sich erstmal noch mal ein bisschen genauer um, ob sich das lohnt und sowas. Ja. Also ich merke das selber, dass ich da reinfalle, was auch nicht cool ist, weil ich will natürlich auch, wenn es ein cooles Spiel ist, gebe ich auch natürlich 25 € für aus. Auch vor allem für die Indie-Szene, um da natürlich auch Kollegen zu unterstützen. Aber wie gesagt, ich merke das auch selbst, so, solange es unter 10 Euro ist, ist halt einfach diese Hemmschwelle nicht da, zu sagen, schaue ich mir doch lieber nochmal später an oder warte auf einen Discount oder sowas.
Ja.
Ja, also es wäre cool, wenn man da, einen Weg finden würde, dass das mehr gewertschätzt ist, auch das falsche Wort.
Ja, ich glaube, die Leute. Nicht. Also ist ja durchaus, also ne, klar, manche Leute können auch einfach nicht mehr Geld bezahlen, dann ist das was anderes, aber ich finde, da schwingt ja durchaus Wertschätzung mit, wenn man sagt, das ist mir auch einfach mehr Geld wert.
Ja, also ich muss aber auch sagen, bei uns im Discord haben auch schon viele gesagt, dass das ein absoluter Stil ist und dass die sich ja auch gerne 10 Euro oder 12 Euro ausgegeben hätten oder sowas. Aber das, so denkt halt der Großteil leider nicht.
Ja.
Und das, wir hätten nicht die Verkaufszahlen erreicht, die wir haben mit einem deutlich höheren Preis. Das ist halt leider so.
Da wollte ich direkt auch mal nachfragen. Natürlich jetzt bitte so antworten, dass ihr nicht gleich Assemble in meine Wohnung einsteigt. Ein paar Menschen dort kenne ich auch persönlich, die wissen am Ende sogar noch, wo ich wohne. Deswegen gerne unverfängliche Antworten, aber ehrlich, wie sieht's denn aus mit den Verkaufszahlen bisher? Also ich kann ja noch mal kurz verlesen, der Stand nach außen quasi, 9. April diesen Jahres erschienen, über 700 Steam-Reviews, die schreiben vor allem sehr positiv unter dieses Spiel. Wie äußert sich das in Verkaufszahlen?
Also wir sind sehr zufrieden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Verkaufszahlen sagen darf.
Okay.
Deswegen.
Lass mich so fragen. Und wie gesagt, wenn du nicht drauf antworten willst, nicht, aber ich versuch's noch einmal. Es gibt ja in Herr der Ringe diese berühmte Szene, ne? Helmsklamm. Herr der Ringe 2 ist das. Aha, aha. Die Uruk-hais stehen vor dieser Riesenburg. Und im Buch steht eine Zahl, wie viele Uruk-hais es sind. Und ich werde jetzt die Zahl nennen. Und du kannst ein unverfängliches Geräusch machen, ob wir in der Nähe dieser Zahl sind, ob wir darunter oder darüber sind. Ne? Können wir einfach mal so machen. Muss auch gar nichts machen als Geräusch. Die Zahl lautet 10.000.
Mhm.
Cool. Reicht mir schon. Vielen Dank. Schön. Okay. Und das bedeutet, deine Wohnung ist jetzt vergoldet?
Nee, das nicht. Es ist natürlich, also meine Aufgabe natürlich jetzt ist das Geld, was wir jetzt erwirtschaftet haben, so zu planen, dass ich jetzt die Firma erstmal weiter ausbauen kann.
Ja.
Oder beziehungsweise, dass ich die Firma erstmal über die nächsten 2 Jahre halten kann.
Ja.
Und da in der Zeit halt ein neues Projekt fertig bringe. So wird das halt weiterlaufen.
Zum neuen Projekt muss ich direkt fragen, vielleicht bilde ich mir da auch was ein, aber ist das nicht so ein komischer Moment? Also was ich meine ist folgendes, du bist eigentlich noch im Studium und quasi ganz am Anfang deiner Karriere, hast aber gleichzeitig schon Dinge erreicht, die manche Menschen niemals erreichen in ihrer Karriere, also richtig gepublished werden, dann sogar auch noch gepublished werden von jemandem, den du als jüngerer Mensch super gerne geschaut hast, das ist ja auch eine Form von Glück, dann kann ich mir vorstellen, die man spürt und stolz,
ja, auf jeden
dann
Fall.
Auch noch ein Spiel zu veröffentlichen, das auch noch gut ankommt als Debütspiel und offenbar sich auch einige Male verkauft hat, kommt man da nicht an so einen Punkt, an dem man sich denkt, okay, ich fühle mich ein bisschen leer. Ich habe ja bereits alles erreicht, bevor es so richtig losgeht. Oder im Gegenteil, fühlst du dich, als wären dir goldene Flügel gewachsen und du fliegst jetzt erst richtig los?
Ich würde es als Gegenteil tatsächlich bezeichnen. Also ich bin sehr happy, wie das alles gelaufen ist.
Ja.
Ich habe mega Spaß momentan einfach an meiner Arbeit. Ich habe sehr, sehr, sehr Bock auf ein neues, frisches Projekt.
Toll.
Habe ich tatsächlich schon sehr lange. Das ist ja immer dieses Indie-Ding, dass du die Füße zittern, einfach ein neues Projekt einzusteigen und sowas. Aber ich habe da sehr Bock und ich freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall.
Toll. Eine Frage übrigens, die passt jetzt hier überhaupt nicht rein. Die hätte ich vorhin stellen müssen, ich habe es vergessen, weil ich dann auf andere Dinge gekommen bin. Jetzt frage ich nochmal so rein. Der Name Soul Potion von dem Studio da, in dem du arbeitest, was hat's denn damit eigentlich auf sich? Ich finde, das ist ja mit die spannendste Frage, die man da eigentlich immer stellen kann. Wie denkt man sich den Namen fürs eigene Studio aus?
Das war tatsächlich ein ziemlich langer Prozess. Ich habe halt so ein bisschen überlegt, was ist so das gängigste Item in der Gaming-Szene? Und das sind, denke ich, Health Potions. Also für mich auf jeden Fall. Und diese Seelen Komponente kam dann irgendwann, ist ein bisschen cheesy, aber weil man halt sein komplettes Leben da jetzt reingesteckt hat, ja, quasi. Also ich zumindest als Solo, ja, oder mit meinem Partner zusammen, hat man da wirklich alles, was man hat, reingesteckt. Ja, und so kam das zustande, der Name.
Schön. Ich mag diese Frage mal sehr, weil die Antworten so unterschiedlich sind. Vor einiger Zeit hatte ich hier jemanden sitzen, der hat gesagt, der Name des Studios kommt aus dem Namensgenerator. Ja. Und ich hatte auch mal jemanden, auf der Gamescom waren die, und die haben erzählt, die sind mit dem Namen so unglücklich, dass sie sich jedes Mal ärgern, wenn sie ihn sehen. Also ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Abschließend vielleicht noch eines. Kannst du denn schon verraten, in welche Richtung du am liebsten mit dem nächsten Spiel irgendwann loslaufen wollen würdest? Weil mich interessiert vor allem, ob du dann was ganz anderes machen möchtest oder ob dieses Genre jetzt eins ist, das für dich einen besonderen Reiz entwickelt hat. Weißt du das schon?
Also wir haben noch nicht wirklich gebrainstormt für das neue Projekt, aber wahrscheinlich wird's was anderes.
Spannend.
Also es wird nichts mehr mit dem Vampire Survivors Genre, sage ich es mal, zu tun haben.
Und wie lange geht dein Studium noch?
Zwei Semester.
Krass, ey, dann bist du ja kurz vorm Einstieg, dann nehme ich einfach mal an, als Solo oder mit kleinem Team Entwickler so richtig dann in der Spielebranche. Das ist wohl der Weg, oder?
Ja. Könnte nicht besser laufen eigentlich.
Aufregend. Dann schlage ich Folgendes vor. Wir werden uns wieder hören, ich weiß nicht, in 2 Jahren oder so. Ich denke da dran, ich mache mir einen Kalender-Reminder. Und dann frage ich mal, Max, wie ist es? Wie lief's?
Machen wir so.
Aufregend, toll. Du, ich danke dir für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich danke dir auch nochmal fürs extra Rauskramen des neuen Mikrofons. Ich hab's genossen. Als würdest du hier in meiner Wohnung stehen, es hat sich gelohnt.
Sehr gut. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne.
Sehr, sehr cooles Gespräch.
Freue ich mich. Ja, und dann alles Gute. Toi, toi, toi. Wir hören uns in 2 Jahren.
Danke. Wünsche ich auch.
So, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön natürlich an einmal euch da draußen für eure gespitzten Ohren und geöffneten Herzen. Ich sehe euch und freue mich, dass immer mehr Menschen zu diesem Angebot hier finden. Jeden Monat schalten ein paar mehr Leute ihre Kopfhörer ein und das ist ganz großartig. Also an euch ein großes Dankeschön. Fühlt euch außerdem gerne ermutigt, den ein oder anderen lieben Kommentar bei Apple Podcast, Spotify und Co. dazulassen oder sogar eine Sternchenbewertung. Das hilft ungemein, dass neue Leute auch dieses tolle Programm entdecken können und vielleicht sogar den Schritt zu Steady wagen können. Mittlerweile über 1000 Supporter, was ganz schön abgefahren ist, die jeden Monat da einen Fünfer im Durchschnitt in die Kasse reingeben und dafür nicht nur ein schönes Gefühl ums Herz bekommen, sondern auch jeden Dienstag und Freitag extra Podcast-Folgen und noch ein ganzer anderer Kram mehr. Wenn ihr zu diesen Menschen gehören wollt, guckt doch auch einfach mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Steady-Link. Ich wäre euch von Herzen verbunden, dass wir diesen Laden hier nicht nur im Laufen halten, sondern immer noch größer und toller und besser und umfangreicher machen können. So, und nun aber, los geht's in eure Woche, in eure Nacht, in euren Tag, je nachdem wo und wann ihr mich und uns hört. Vielen Dank. Tschüss.